Und so wird es weitergetragen. Ein Zuhörer bei Stimmen in der Stadt. Der Arzt Christoph Weber arbeitet am Berliner Auguste-Victoria-Klinikum. Er betreut AIDS-Kranke und er ist einer der beiden Initiatoren von Stimmen in der Stadt. Jetzt ist Christoph Weber hier bei uns im Studio. Seien Sie herzlich willkommen.
Einen wunderschönen Tag.
Was wir gerade gehört haben, war wahrscheinlich genau das, was Sie erreichen wollten, oder? Mit diesen Hörstationen, dass die Geschichten da gehört und eben weitergetragen werden.
Ja, genau so soll das ein bisschen sein. Die Menschen sollen das hören, sollen auch im Moment ein bisschen irritiert sein, sollen dann vielleicht ein bisschen genauer noch zuhören müssen, um wirklich zu verstehen, um was es geht, und sollen das dann weitererzählen, sodass es sich so ein bisschen, wie nennen wir es, so ein bisschen viral-mäßig auch verbreitet.
Warum haben Sie selbst damit begonnen, solche Interviews zu führen mit HIV-Positiven? Das geht ja weit hinaus über das normale Arzt-Patient-Gespräch.
Also es hat angefangen, ich begleite als Arzt die Berliner AIDS-Hilfe, macht einmal im Jahr eine Krankenreise für HIV-Infizierte. Die geht meistens nach Oldenburg und da haben die die Möglichkeit, einen Erholungsurlaub mit ärztlicher Begleitung und einem professionellen Pflegeteam. Das sind oft Leute, die können gar nicht anders reisen, außer genau in so einem Setting. Und seit 8 Jahren betreue ich ärztlich diese Krankenreise. Und die ersten Interviews sind eigentlich so entstanden, dass wir gefragt haben für Sponsoren, ob es ihnen hier gut gefällt, wie das irgendwie so ist. Und dann fingen plötzlich an, die Leute zu reden und sehr viel intensiver und weit, viel weiter, als wir uns das ursprünglich gedacht haben und auch natürlich sehr viel weiter, als ein anamnestisches Gespräch im Krankenhaus geht.
Das heißt aber auch ein Bedürfnis da, zu reden über die eigene Erkrankung.
Es war fast sogar ein kleiner Druck. Also manche waren so ganz froh, dass sie über so spezifische Sachen, wo man das Gefühl hatte, es gibt außer das medizinische Personal, also jemand, der schon sehr nah an den Sachen dran ist, gibt es fast keine Leute mehr, die ihnen zuhören.
Was haben Sie erfahren in diesen Gesprächen, womit Sie nicht gerechnet hätten?
Also es gab 2 Sachen, die mich ganz besonders berührt haben. Das eine war eine Sache, dass ein 48-jähriger HIV-positiver Schwuler uns erzählt hat, weil wir haben immer zu zweit die Interviews geführt, uns erzählt hat, wie er sich fühlt, wenn er in die schwule Szene geht, weil er Medikamente nimmt und deren Nebenwirkungen waren zu der Zeit so, dass er eine Fettverteilungsstörung hatte. Das heißt, Gesichtsfett ist weggegangen, das Unterhautfett ist weggegangen und hat sich alles am Bauch angesetzt. Und er von seinem Verlust gesprochen hat, seinen Selbstwertverlust, und auf eine so klare und analytische Art, ohne irgendeinen Vorwurf, da saßen beide Interviewer da und waren wirklich platt. Das hatten wir auch so noch nicht gehört.
Ich habe mir auch einige dieser Geschichten angehört und man erfährt da Sachen, wo einem wirklich die Haare zu Berge stehen, auch was die Umweltreaktion angeht auf diese Erkrankung. Eine AIDS-Kranke erzählt zum Beispiel, wie sie in den 80er Jahren durch die Berliner Springer-Presse gezerrt wurde, weil sie mit ihrem Kind zusammenleben wollte, als drogenabhängige HIV-Positive. Und eine andere erzählt, wie ihr eine Ärztin sagt, dass sie ihre Operation nicht kriegt, natürlich nicht kriegt, weil sie HIV-positiv ist. Hat sich denn bei solchen Dingen, hat sich da etwas verbessert, wenigstens bis heute?
Also ich denke, im medizinischen Bereich ist alles sehr viel besser geworden. Also auch, sag ich mal, fremdere Disziplinen wie Chirurgie oder Urologie, die haben mittlerweile auch gelernt, dass man da keine Berührungsängste, zumindest nicht zu stark, haben muss. Wobei es immer wieder vorkommt, dass HIV-Patienten bei Krankenhäusern einen roten Punkt auf die Mappe gepunktet bekommen, um sie zu markieren, dass es ein infektiöser Patient wäre, obwohl die vielleicht gar keine Viruslast mehr haben, weil sie schon lange gut mediziert sind. Das andere sind die sozialen Zumutungen, die stattfinden. Ich glaube, das hat sich zwar verändert, aber das hat sich nur verlagert. Ich denke, wir müssen uns das Beispiel Benaisa von den No Angels angucken. In den Erzählungen war das damals eine junge Drogenabhängige, die durch die Presse gejagt wurde. Heutzutage ist es eben die Verhaftung und das staatsanwaltliche Interesse, was die Presse auf den Plan ruft. Es ist ein gradueller Unterschied, es hat sich sicherlich was verändert, aber Skandalisierung gibt es nach wie vor.
Man sieht auch bei den 7 Menschen, die ihre Lebensgeschichten erzählen, dann auf ihrer Internetseite stimmenindderstadt.de. Einige lassen sich mit Fotos dort zeigen. Die kann man über die Fotos auch verfolgen, in ihre Wohnung hinein, in ihr Lebensumfeld. Andere machen das nicht, weil offenbar auch für diese Menschen, die bereit sind zu erzählen aus ihrem Leben mit HIV, es zum Teil eben auch schwierig ist, sich offen zu zeigen.
Es ist sogar so, dass einer noch nicht mal seine eigene Stimme da vertreten haben wollte. Also er sagt, das Interview mache ich gerne, aber ich kann es mir nicht erlauben, mit meiner eigenen Stimme da zu sprechen. Ich habe Angst, dass Leute in meinem Berufsleben mich identifizieren können und dass ich dadurch Nachteile habe, die ich mir nicht leisten kann. Sei es, dass er Angst davor hat, keinen Job zu bekommen oder im Job eben schlecht angesehen zu werden, dass man ihm nicht mehr viel zutraut, dass er sozusagen auf einer Behinderte-Ebene behandelt wird, obwohl er sehr fit ist und eigentlich keine Einschränkungen hat. Und doch sagt er, das geht nicht, er kann sich nicht äußern, er kann sich nicht öffentlich machen, weder in Worten noch im Bild. Andere sagen, sie leben in einem familiären Umfeld, was überhaupt nicht möglich macht, dass sie sich mit Bild darstellen, weil sie haben Angst, dass die Nachbarschaft sie beschimpfen, dass sie schlecht angesehen wird, dass sie beim Bäcker angesprochen wird darauf. Also, und es gibt aber trotz alledem, und das sagen auch fast alle Interviews in unseren Gesprächen, eigentlich hätten sie Lust, das den Leuten zu erzählen. Eigentlich hätten sie Lust, auch die Reaktion zu haben, aber sie haben zu viel Angst, es zu tun.
Es läuft ja gerade die Kampagne vom Bundesgesundheitsministerium, die genau dieses Thema aufgreift, sozialer Umgang mit dieser Krankheit. Das heißt, diese Kampagne ist auch bitter nötig.
Also diese Kampagne ist ganz bitter nötig. Und wir verstehen uns zwar jetzt nicht direkt in dieser Kampagne, aber es ergänzt sich so wahnsinnig gut, dass ich denke, das ist genau die richtige Richtung, die es im Moment hat.
Das ist die Frage der öffentlichen Wahrnehmung. Wie ist das im medizinischen Betrieb heute? Sie haben es zum Teil schon angesprochen. Was muss sich da ändern im Umgang mit AIDS?
Im medizinischen Betrieb, finde ich, ist es im Moment so, dass die Pflege von Kranken natürlich nach wie vor im Vordergrund steht. Es gibt immer noch, weil die Testmöglichkeiten oftmals gar nicht wahrgenommen werden, man muss niedrigschwelligere Einrichtungen mit HIV-Tests betreuen. Man sollte irgendwie tatsächlich auch Pflegeeinrichtungen für Langzeitgeschädigte in irgendeiner Form verstärken. Wir haben relativ wenig Pflegeplätze in Berlin, obwohl wir 11.000 HIV-Positive haben. Davon sind ein großer Teil sehr fit, aber auch ein anderer Teil, der tatsächlich tägliche Pflege braucht.
Viel dramatischer noch als in Deutschland ist die Lage ja anderswo in Afrika, in Osteuropa auch. Im Jahr 2009 haben sich 2,5 Millionen Menschen neu infiziert auf der ganzen Welt. Wie sehen Sie das als Arzt? Was kann man da von Deutschland aus tun?
Also wir als Krankenhaus bzw. als Abteilung haben uns entschlossen schon vor vielen Jahren, dass wir uns mit der Ukraine näher beschäftigen. Ein Land, was demnächst die Fußball-Europameisterschaft zusammen mit Polen ausführen wird und trotz alledem die höchste HIV-Infektionszuwachsrate in Europa hat. Im Prinzip ist das Verhältnis da noch katastrophal. Wir werden es wahrscheinlich jetzt so umjubeln in der Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft und ich hoffe, dass wir es hinkriegen, da auch ein bisschen den Blick auf die HIV-Infektion zu lenken, weil da ist Hilfe bitter nötig. Wir haben eine Krankenhauspartnerschaft mit dem Donetsk, der zweitgrößten Stadt in der Ukraine, und versuchen uns da im Austausch sowohl von Wissenstransfer als auch der Möglichkeit, wie pflegt man, muss man in die sozialen Verhältnisse eingreifen. Das macht das AVK Sozialprojekte, eine gemeinnützige GmbH, die die Trägerschaft auch von Stimmen in der Stadt macht.
Christoph Weber ist dabei, der Arzt aus Berlin, und er hat das Projekt Stimmen in der Stadt in Berlin mit initiiert. Noch bis zum 8. Dezember sind da an 15 Orten in Berlin Lebensgeschichten von HIV-Positiven zu hören. Und das können Sie übrigens auch, darauf will ich nochmal hinweisen, im Internet hören unter Stimmen in der Stadt als ein Wort, stimmeninderstadt.de. Christoph Weber, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.